Kellner wieder Ober. Der Talk. Garantiert ohne Zusatzstoffe. Und hier ist Carola Kellner.
Wer den Film Lola rennt gesehen hat, dem ist bewusst, dass ein paar Sekunden ein ganzes Leben ändern können. Meinem heutigen Gesprächspartner wurden durch eine solch einschneidende Sekunde seine Lebenspläne als junger Mann jäh durchkreuzt. Mit 18 Jahren erlitt er einen sehr schweren Unfall. Darüber wollen wir heute sprechen. Ich freue mich, dass du dich bereit erklärst hast, mit mir heute dieses Gespräch zu führen. Herzlich willkommen, Reinhard Groß.
Ja, hallo Lola. Danke für die Einladung.
Sehr gern. Lieber Reini, wir müssen ja kein Geheimnis draus machen, dass du der Inhaber von Hicktown Records bist, diesem wunderbaren Studio, in dem ich die Podcasts immer aufnehme.
Das ist richtig.
Genau, aber darum soll es ja heute nur am Rand gehen, weil ich möchte mit dir nämlich über deine Lebensgeschichte reden, bei der einem also wirklich tatsächlich auch der Atem stocken kann. Und ich habe mich tatsächlich die ganze Zeit gefragt, so wie kann man das eigentlich schaffen? Und aber ich würde ganz gern mit dir mal ganz am Anfang anfangen. Und zwar, du warst ja noch sehr jung, als das passiert ist, aber davor, also die Zeit davor, wie hat denn dein Leben ausgeschaut? Also was war dir denn so wichtig? Was hast du gemacht? Wie hast du deine Freundschaften gepflegt? Und wie waren deine Hobbys damals?
Ich war halt so ein Punker. Ja, da muss ich jetzt eigentlich nicht viel um meisten Brei rumreden oder so, aber bunte Haare gehabt, ganze Zeit irgendwie Schmarrn gemacht, Scheiße baut, mit den Spitzel zusammen. Musik gemacht natürlich jeden Tag, damals auch schon aufgenommen, unsere eigenen Songs oder befreundete Bands oder so, damals auch tatsächlich bei Hicktown Records, aber da hat das natürlich noch nicht nach Studio ausgeschaut, das war unser Proberaum, früher mit lauter Kippenschachteln an die Wände und nackert.
Naja, ich habe gefragt und ich möchte bitte ehrliche Antworten, da sind sie.
Und halt mit dem Laptop aufgenommen, ganz spartanische Mittel eigentlich, genau. Das haben wir so gemacht. War so ein bisschen der Lehrerschreck, vor allen Dingen am Gymnasium Raubling. Da habe ich ziemliche traumatische Erinnerungen noch an die Zeit. Über die Konflikte, die ich da so austragen habe mit Lehrern. Da gab es so den ein oder anderen Moment. Den ein oder anderen Verweis dann. Bin auch mal durchgefallen in der 10. war das und beim zweiten Mal, wo ich es dann probiert habe, habe ich es tatsächlich geschafft und wollte eigentlich nur noch weg von da und bin dann auf die Voss gegangen, eben so schnell wie möglich. Und da habe ich dann wirklich auch gemerkt, wow, was Lehrer und was unterschiedliche Schulen, also wie unterschiedlich das eigentlich sein kann. Ja, weil gerade auf der Voss, das war für mich eigentlich, wenn ich jetzt so an meine Schulzeit denke, eigentlich meine schönste Schulzeit, weil die Lehrer wirklich sehr, sehr ganz anders drauf waren wie am Gymi. Viel weltoffener, wahrscheinlich weil halt einfach schön langsam nur noch erwachsene Leute dort waren. Keine Fünft- und Sechstklässler mehr, Glück sagt. Ab der 11. Klasse geht das ja los an der Voss in Rosenheim und da war den Lehrern irgendwie wurscht, ob man jetzt einen Irokesen hat oder ob man Dreadlocks hat oder ob man eine Brille hat oder Karohemd oder wie auch immer. Das war irgendwie, zumindest ist mir so vorgekommen, war es den Lehrer einfach wurscht irgendwie. Und das habe ich dann total gut aufgenommen und auch an meine schulischen Leistungen hat man das dann durchaus eigentlich gesehen. Also ab dem Zeitpunkt, wo ich die Schule gewechselt habe, ist eigentlich so, habe ich eigentlich keine Probleme mehr gehabt in der Schule. Ja.
Das habe ich schon von einigen gehört, dass so die Voss für viele, die jetzt, sagen wir mal, nicht so die ganz angepassten waren oder sich vorher sehr schwer getan haben, einem Schulsystem irgendwie auch oft so ein Öffner nochmal war in eine andere Richtung, weil es halt mehr auf, ne, dieser Ausdruck Augenhöhe, ja, ist ja halt da gern so, also zwischen Lehrern und Lehrerinnen und Schülern und Schülerinnen halt auch oft.
Ja.
Das heißt, also du hast ja eher so zur Wüdern-Fraktion gehört damals. Ja. So. Was waren denn so deine Zukunftspläne? Ich meine, du hast gerade gesagt, du warst damals auf der Voss. Wo hättest denn hingehen sollen eigentlich?
Also ich war auf der Voss im technischen Zweig, das ist vielleicht nur wichtig. Einfach weil mich Dinge, Berufe oder auch das Handwerk an und für sich einfach immer schon irgendwo interessiert hat, liegt, glaube ich, auch in der Familie. Ja, mein Opa, der war Industrieelektroniker und hat Wartungen gemacht für Maschinen von der Zweckform, hat auch als Selbstständiger von zu Hause aus gearbeitet. Und mein Papa, der ist eben Radio- und Fernsehtechniker gewesen und der hat, ja, dem habe ich halt immer wieder mal über die Schulter geschaut und so weiter. Also da war auf alle Fälle das Interesse da. Aber es war bei mir damals eigentlich wirklich so diese Situation, dass wir halt mit der Band früh rumgefahren sind, viel Konzerte gespielt haben, mich so diese alternative und auch eigentlich so linke bis autonome Szene sehr, sehr stark kennengelernt habe und auch sehr mich eigentlich wohlgefühlt habe da drinnen. Und also mein Plan war eigentlich der, ich nehme jetzt irgendwie nochmal einen Schulabschluss mit, damit ich halt was in der Hand habe. Aber ich wollte eigentlich unbedingt nach Berlin und dort so meine Musikkarriere in der Punkrock-Szene starten, wo mir durchaus bewusst war, da werde ich jetzt nicht das große Geld verdienen und so weiter. Das hat für mich aber dann nie eine Rolle gespielt, weil ich eigentlich recht minimalistischer Mensch bin, sage ich mal. Also ich kann mit wenig sehr, sehr gut auskommen und sehr, sehr gut leben auch. Gibt ein paar Sachen, die mir einfach wichtig sind im Leben, auch ein paar Menschen, die mir wichtig sind im Leben, und ansonsten, das ist mir dann eigentlich wurscht gewesen. Ja, nach wie vor ist auch damals wie heute eigentlich unverändert. Ja.
Das klingt ja wahnsinnig voll so nach Freiheitsdrang und nach irgendwie Welt erobern wollen. Für mich so dieses, ja, ich packe jetzt hier irgendwie meine Gitarre und hau ab nach Berlin und es ist ein bestimmtes Lebensgefühl, das das natürlich auch so ein bisschen transportiert. Jetzt, wenn man dann hört, dass du, und du warst 18, als dieser Unfall passiert ist, dass du mit 18 diesen schweren Autounfall hattest, dann ist aufgrund dessen, was du jetzt gerade geschildert hast, kann man am oder können einem ja Bilder in den Kopf kommen von Vorurteilen geprägt, sag ich jetzt mal. Also sowas wie, hat man schnell, da sind diese wilden Punks im Auto unterwegs mit lauter Musik, mit viel Alkohol mit, und dann passiert irgendwie was Schlimmes. Mhm. Tatsächlich war es ja ganz anders, sondern an diesem 25. September 2004 hat das Ganze ja angefangen mit einem Wandertag.
Mhm. Genau, ja, das war Wandertag von der Schule, von der Forst 12. Klasse, also gerade am Anfang vom Schuljahr. Wobei ich das selber eigentlich gar nicht mehr weiß. Also wenn man mich wirklich so fragt, an was kannst du dich da erinnern oder wie war so der Unfallhergang, da habe ich eben eigentlich jedem eine komplett andere Geschichte erzählt. Und zwar eigentlich wirklich so, wie ich halt gemeint habe, dass ich es halt erlebt hätte. Und für mich war das mein eigentlicher Unfall. Und der war eigentlich genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Ja, das erzähle ich vielleicht kurz vorab, ja, dass man so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, auch was dieses traumatische Ereignis so mit der Psyche auch vom Menschen eigentlich machen kann.
Und wie so Gehirn dann auch funktioniert.
Genau, ja, genau. Weil also ich habe den Unfall selber komplett verdrängt. Den gesamten Tag, der war eigentlich wie ausradiert und war dann eine gewisse Zeit über 16 Tage im künstlichen Koma eben auf der Intensivstation im Klinikum Rosenheim. Und auch die Zeit, die habe ich sehr, sehr bewusst erlebt. Natürlich nicht in der realen Welt, wenn man so will. Für mich war es die Realität, aber für mich war das so meine Realität. Ich habe gewusst, so ich bin da irgendwie in der Klinik, aber da hingekommen bin ich über einen ganz anderen Weg, wie es eigentlich in Wirklichkeit passiert ist. Und zwar hat es damals so eine Kneipe gegeben in Rosenheim, oder Club eigentlich, da wo das heutige Hole drinnen ist, da war, glaube ich, zwischenzeitlich nochmal irgendwas anderes, aber davor war es das Sunsplash. Und das Sunsplash, das war so unser Place to be, sage ich mal. Also da sind wir eigentlich jeden Freitag und am Samstag auch noch Cocktail Happy Hour, 20 Uhr bis 21 Uhr, irgendwie jeder bestellt sich zwei White Russian für den Preis von einem, der nächste zwei Tequila Sunrise und dann tauscht man die untereinander aus und so weiter. Und das wäre heutzutage sowieso undenkbar, darf man immer so machen. Aber man lässt sich halt dann der Blödsack volllaufen, so von der ganzen Woche. Vielleicht war man davor noch irgendwie, da war dann nämlich die Happy Hour irgendwie im Irish Pub, was da gleich um die Ecke war. Da hat man, glaube ich, immer irgendwie zwei Schnaps zum Preis von einem bekommen. Das haben wir natürlich alles mitgenommen. Und bei mir war der Ablauf genauso wie eh und je. Freitag Happy Hour mitgenommen, bis auf Nacht Party gemacht, gefeiert. Und dann bin ich bei meinem jetzigen Schwibschwager, also so nenne ich ihn immer, das ist der Freund eigentlich von meiner Cousine, bei dem bin ich damals mitgefahren auf dem Roller hinten drauf. Ja, also ich habe ihn gefragt, ja, wohin fährst denn? Ja, da Bruckmühl die Richtung und so. Ja, kannst du mich vielleicht mit heimnehmen nach Nickelheim? Ich habe keinen Plan, wie ich rumkomme. Ja, klar, aber fahren darf ich eigentlich nimmer. Und ja, okay, passt schon, ich fahre mit bei dir. Ja, okay, aber Helm habe ich keinen für dich. Scheißegal, ich fahr einfach mit bei dir.
Also nur nochmal zur Verdeutlichung. Das ist alles nicht passiert.
Das ist alles nicht passiert.
In deinem
passiert.
Kopf gewesen. Das ist so ist der Unfall Kopf, in deinem Kopf.
Genau, ja, ganz genau. Und also ich weiß sogar noch die einzelnen Dialoge auch, die wir da geführt haben eigentlich. Das werde ich auch nie vergessen. Es ist wirklich so, wie wenn es wirklich passiert wäre. Und dann hat er eben gesagt, ja, okay, passt, ich nehme dich mit. Wenn es dir da bewusst bist, dann haut das alles hin, ich fahre dich heim. Dann sind wir losgefahren. Der hat einen Abgesteck gehabt, den Roller, beim Busbahnhof in Rosenheim. Da habe ich mich hinten drauf gehockt dann, ohne Helm natürlich, weil wir haben ja keinen gehabt. Und er ist die Straße vom Busbahnhof direkt über die Kreuzung losgefahren, wo es dann in die Gillitzer Straße, glaube ich, reingeht, da hinterm Karstadt quasi. Und da ist er einfach drüber brettert, ohne irgendwie zum Schauen, wer hat jetzt da irgendwie Vorfahrt oder was auch immer. Und dann ist ein Auto quasi, gekommen von rechts, und hat natürlich Vorfahrt gehabt und ist einfach durchgefahren und wir sind halt direkt in die Seite von dem Auto reingefahren. So, mit so einem Karacho eigentlich, dass sich der Roller hochgestellt hat und ich dann wie bei so einem Katapult von hinten von dem Sitz über das Auto drüber geflogen bin und dann direkt mit meinem Gesicht eigentlich auf dem Asphalt als erstes aufgekommen bin. Da hat's mir dann meine gesamte Haut und meine Nasen und alles eigentlich weggerissen von meinem Gesicht. Und ich war mit den Haxen nur in der Luft hinten und dann ist meine Wirbelsäule in die Gegenrichtung durchbrochen. Und das war dann auch das, was ich hinterher meine Eltern dann auch beschrieben habe. Ja, deswegen bin ich ja da um den Hals rum zweimal genaht und auch ums Becken rum komplett einmal genaht und so. Und dann hat's mich überschlagen da auf dem Asphalt und ganz am Ende bin ich dann auch noch mit meinem Sack direkt am Bordstein aufprallt. Und so habe ich das. Also es ist eigentlich nicht lustig, weil ich habe das wirklich meiner Tante 1:1 so erzählt, alle meine Freunde 1:1 so erzählt, die mich besucht haben hinterher. Ich habe das jedem erzählt, der mich besucht hat und wissen wollte, hey, was ist denn los mit dir? Bis sich das natürlich irgendwann dann schon so rumgesprochen hat, hey, besucht's ihr mal dann rein, schaut's mal, wie es dem geht. Nach und nach haben immer mehr Leute zu mir halt auf die Intensiv dann auch dürfen quasi, mich besuchen dürfen. Und ich habe den allen 1:1 die gleiche Geschichte erzählt. Ja, so war das, so ist das passiert. Und ja.
Und wie, also das ist ja deine Wahrheit, die dein Kopf mit dir gemacht hat, deine Psyche mit dir gemacht hat.
Ja.
Und wie war es wirklich?
Wirklich?
Oder wer hat dir dann erzählt, wie es gewesen ist?
Das war, ich glaube, meine Mama. Und die hat mir dann gesagt, na, du, Reinhard, das stimmt nicht. Das ist nie passiert, was du da erzählst. Weißt du es nicht mehr? Du warst am Wandertag in der Schule. Ihr seid auf die Dandelbergalm spaziert. Und wie sie wieder zurückkommen seid, da hat so stark das Regnen angefangen, dass ich dann scheinbar einen Klassenkameraden halt gefragt ob er mich heimfahren kann, weil ich nicht gewusst habe, wie ich heimkommen soll von dem Parkplatz nach dem Wandertag eben, beim Neubeurer See war das. Und weiß nicht, kennst du die Strecke vom Neubeurer See, ja, wenn man Richtung Neubeuern fährt? Das ist, mittlerweile haben sie die neu gemacht. Aber damals war das so eine richtig kurvige Straße mit ganz viel Bodenwellen drin und so weiter. Und das war am Samstag, ich glaube Mittag rum, so zwischen 12 und 2 irgendwann, wo wir wieder zurück waren vom Wandern. Und dann hat er eben gesagt, ja, passt, kein Problem, er nimmt mich mit in einem Opel Astra. Und ich habe mich halt auf die Beifahrerseiten reingehockt, angeschnallt, alles genauso, wie man es halt macht. Alles sehr konform. Wir waren nicht alkoholisiert, wie in meiner Version. und sind da die Straße halt lang gefahren. Er war scheinbar ein bisschen zu schnell dran für die Witterungsverhältnisse, weil es hat eigentlich so stark geregnet, dass man, ja, also wenn es bei mir heute im Auto, wenn ich heute Auto fahre und es regnet so stark wie damals, weil ab und zu kommen so Erinnerungen da wieder, dann fahre ich vielleicht 30 oder 40 noch. Also da habe ich richtig Schiss, aber bis heute noch. Das hat sich irgendwie so, das ist in Fleisch und Blut einfach übergangen. Wenn so starker Platzregen ist, da traue ich mich kaum Autofahren eigentlich.
Also das hat dein Unterbewusstsein tatsächlich gespeichert, obwohl die Erinnerung, die bewusste Erinnerung daran ja gar nicht so vorhanden
ist. Genau, die habe ich komplett verdrängt. Diese Erinnerung, die ist dann aber tatsächlich wieder gekommen, als mir meine Mutter das halt erzählt hat, die Geschichte. Und wie sie halt gesagt hat, so und so ist das passiert, kannst dich da nicht mehr dran erinnern. Und dann hat es, glaube ich, so 1-2 Wochen gedauert und dann kamen immer mehr Erinnerungsstücke wieder, so Fetzen von damals in der Nacht beim Schlafen oder untertags oder so. Ja, genau, ja, so war das. Und da konnte ich mich dann wieder erinnern. Und irgendwann kamen dann auch diese Fetzen wieder, wo wir halt in diese Kurve reingefahren sind, die erste starke Rechtskurve, die es da macht auf den Feldern. Und da ist das Auto halt in Schleudern gekommen mit 80 bis 100 km/h. Und es ist ein relativ neuer Mercedes-Benz, glaube ich, war das. Auch mit nochmal so viel, mit derselben Geschwindigkeit eigentlich als Gegenverkehr kämmer. Und der ist komplett in die Beifahrerseite reingefahren. Ich habe hinterher mal Bilder gesehen von dem Auto. Ich hatte auch mal Fotos von dem Auto, aber ich finde die nimmer. Keine Ahnung mehr, wo ich die hin habe. Und man sieht tatsächlich bei diesem Opel Astra keine Beifahrerseite mehr. Also die ist wirklich komplett weg. Man sieht eigentlich nur noch diese Fahrerseite von dem Auto.
Krass.
Und da habe ich dann wirklich irgendwie immer wieder so diese Fetzen halt zurückbekommen, auch wie der Unfall passiert ist, den lauten Knall, den es da durch hat. Auch, ich meine auch, dass ich mich erinnern kann, dass er dann völlig aufgelöst, ihm ist nichts passiert, also er hat am selben Tag auch tatsächlich wieder aus der Klinik rausgehen können, der Fahrer. Und ich meine, er hat mich dann sogar aus dem Auto noch rausgezogen und ich bin dann da gelegen, in dieser Wiese da zwischen Neubeurer See und Neubeuern da in dem Regen drinnen und habe halt nur noch geschrien, weil ich hatte natürlich ziemlich krasse Verletzungen und unter anderem eben auch einen Blasenriss, Lungenquetschung, fünffacher Beckenbruch bei dem Arm, irgendwie bei der Knochentrümmerfraktur und keine Ahnung, dreifacher Nervenschaden, was mir auch bis heute noch irgendwo nachhängt und Probleme macht. Genau, und bin dann da in dieser Wiese gelegen und habe eigentlich nur noch um mein Leben gestiehen. Da habe ich mich dann auch so nach und nach, ist das wieder zurückgekommen ins Bewusstsein dann.
Das ist ja irre gewesen. Also du hast mir ja diesen Befund lesen lassen. Da läuft es einmal richtig kalt den Buckel runter. Also das ist ja wirklich, also auch mit Sicherheit, wenn man, so wie du es gerade beschreibst, dann auch dieses kaputte Fahrzeug sieht, wenn man sich fragt, wie da überhaupt jemand lebendig hat rauskommen können, noch an. Du hast vorher schon mal angedeutet, dass du dann ja auf der Intensivstation gelegen bist und zwar auch relativ lange, dass sie dich ins künstliche Koma versetzt haben. Also 16 Tage, glaube ich, waren das insgesamt.
Ja.
Das heißt ja schon tatsächlich, also du warst in Lebensgefahr, das kann man jetzt einfach genau so sagen, oder? Diese Zeit auf der Intensivstation, die hast du, also das ist ja was mich total interessiert, aber wenn man da in so einem künstlichen Koma ist und vollgepumpt ist mit Schmerzmitteln und mit Betäubungsmitteln und was auch immer, die einem da so verabreichen.
Die besten Opiate.
ist es, was kriegt man denn da eigentlich mit? Also ist man da total ausgeknipst? Ist das... was ist da in der Zeit mit dir passiert?
man kriegt eigentlich wirklich alles mit. Ja, also zumindest glaube ich das. Ich weiß ja natürlich nicht, also ob das wirklich alles war oder nicht. Aber man erlebt jeden Tag. Also man erlebt wirklich jeden einzelnen Tag genauso, wie man halt sonst auch lebt. Also es ist nicht so, dass man da jetzt meint, ja, Mai, der schlaft und hat einen Drogenrausch und keine Ahnung, kriegt sowieso nichts mit. Das auf keinen Fall. Also man hört alle Geräusche um einen rum. Und ich habe mich dann auch hinterher ein bisschen damit beschäftigt, auch habe da viel drüber gelesen auch, wie ist das so im künstlichen Tiefschlaf, nennt man das ja eigentlich. Koma ist eigentlich der falsche Begriff dafür, weil Koma meint wirklich an bewusstlosen Zustand. Mhm. Das heißt, der wissenschaftlich bessere Begriff ist eigentlich künstlicher Tiefschlaf, weil es ist nichts anderes wie Schlafen. Also wie wenn man halt träumt und man kennt es vielleicht von sich selber. Vielleicht hast du auch schon mal so Träume gehabt, wo du einfach aufgewacht bist und dir gedacht hast, mein Gott, das war jetzt so echt. Wie wenn es mir wirklich passiert wäre.
Pass auf, das habe ich immer, wenn ich träume. Also wirklich tatsächlich, und das ist, also da kann man Geschichten drüber erzählen, weil ich tatsächlich so realistisch träume, dass ich, wenn ich träume, dass ich mir mit jemandem gestritten habe, dann kann ich wirklich den ganzen Tag mit dieser Person nicht normal reden. Also obwohl mein Kopf weiß, dass das jetzt richtiger Schmarrn ist, ist es von meiner Emotion her so, also mein Umfeld weiß das zum Glück, ja, und damit umgehe, aber das ist echt interessant, ja, also wenn man so intensiv träumt und so ähnlich beschreibst du das auch.
Genau, das ist eigentlich genau dieser Zustand, genau den hat man da, wie wenn das der realste Traum ist, den man sich vorstellen kann. Und den träumt man halt 16 Tage lang und durch das, dass das so eine lange Zeit ist, vergisst man oder verdrängt man auch das, was eigentlich real ist und man kennt es ja auch nicht mehr anders. Und von daher ist das wirklich die Realität und meine Realität halt gewesen. Ja, darum finde ich auch mittlerweile so Sachen wie, was ist real, was ist nicht real, da kann ich sehr, sehr lang drüber reden mittlerweile halt, weil ich einfach gemerkt habe, dass das eine relative Geschichte ist, einfach Realität. Ja, weil wenn man so eine lange Zeit so einen realen Traum träumt, da gibt es so viele Dinge, die mir da passiert sind. Also ich könnte wirklich 16 Tage lang auch drüber erzählen und ich sage das dann auch eigentlich immer, wenn mich andere Menschen danach fragen, so ja, wie hast du das erlebt oder was auch immer, da sage ich halt auch immer mit dazu, dass das wirklich so ist, dass ich mich an viele Dinge besser erinnern kann als an Ereignisse, die mir halt wirklich passiert sind, irgendwann in der Vergangenheit mal. Die habe ich einfach vergessen oder waren zu belanglos oder ich kann mich nicht mehr dran erinnern oder wie auch immer. Aber die Zeit während diesen 16 Tagen, also die kann ich wirklich sehr, sehr gut wiedergeben. Und da passieren natürlich die verrücktesten Sachen mit einem. Es ist so, dass man alle äußeren Eindrücke wahrnimmt, aufnimmt. Man hört die Gespräche, man hört die Ärzte um einen rum, die reden, ja, was ist denn mit dem? Ja, den muss man jetzt operieren und ja, und da und drüben und soll man das wirklich machen und ist das nicht zu gefährlich? Und was ist, wenn er dann das nicht backt quasi, wenn er es einfach nicht schafft, die Operation und das dann letzten Endes, das nimmt man alles auf.
Das hast du alles gehört.
Man hört das.
Und ja, das war auch das. Wirklich.
Ja. Okay. Ja, und das war auch wirklich. Und auch so Dinge wie, dass ich heute keine Luft mehr krieg, dass ich halt künstlich beatmet werde, an dieser Atemmaschine da dranhängen. Das habe ich komplett anders verarbeitet. Bei mir war das so, ja, da könnte ich jetzt so wüsste ich gar nicht, bevor ich anfange. So.
Ja, aber fangen wir einfach mal an, weil das ist sehr schön. Total spannend.
Es gibt zum Beispiel eine so Geschichte, da habe ich wahrscheinlich das verarbeitet, wie es mir so gegangen ist von meiner Lunge her. Es ist ja ein Lungenflügel eigentlich komplett in sich zusammengefallen, bin da an diesem Atemgerät drangehangen und die haben dann auch die Lunge irgendwie gereinigt und so weiter. Und dann hat man so einen Behälter scheinbar auch, den haben sie immer wieder ausgeleert. Das habe ich auch gesehen, weil die steuern ja die Dosis von den Opiaten wirklich angepasst auch an den Tag-Nacht-Rhythmus. Das heißt, sie wollen halt, weil alles andere wäre viel zu belastend für einen Organismus Mensch als solches. Man braucht diesen Tag- und Nachtrhythmus dafür, dass man einfach leben kann. Und von daher ist es so, dass man in der Nacht halt eine sehr hohe Dosis bekommt, damit man dem Körper halt sagt, ja, jetzt sowas wie schlafen. Und untertags ist die Dosis so gering, dass man fast aufwacht, man blinzelt kurz, man sieht alles um einen rum auch, man vermengt es wieder in seinem Opiumrausch dann und sieht Dinge, die natürlich nicht da sind. Ja, ich habe zum Beispiel immer bei mir gegenüber, direkt bei meinem Bett gegenüber, da war so, für mich war das wie eine Tür eigentlich, wie so eine Glastür. Es war aber einfach irgendwie ein Fenster, wo so eine Tafel davor gehängt ist. Ich habe mir immer gedacht, ich kann da jetzt durchschauen und kann da rausschauen und habe da draußen meine ganzen Punkerspätzeln hocken sehen. Ja, beim Bier trinken, rauchen und so weiter. Es war so ein Treppenaufgang. Die haben immer zugewunken und so, ey, Reini, ja, komm wieder raus, wir haben Bier dabei. Komm wieder raus und so. Die haben mich halt aufmuntern wollen eigentlich und waren eigentlich so immer da. Also das ist so weit gegangen, dass dann sogar einmal, da haben sie draußen dann ein Open-Air-Konzert organisiert für mich, weil der Thomas, mein Schwibschwager eben, der mein Unfallverursacher, blöd gesagt, dem ist das auch sehr nahe gegangen und der hat damals in der Band gespielt, Scary Oi haben die geheißen, und der hat mit seiner Band dann draußen ein Festival organisiert für mich. Ja, das waren so die schönen Erlebnisse in dem Drogenrausch. Also ich sag, da war von den Emotionen her alles vom krassesten, krankesten Horrorfilm oder Horrortrip, den man je irgendwie sich vorstellen können, bis zum krassesten Pornofilm war eigentlich alles mit dabei. Ja, also waren eigentlich sämtliche Emotionen mit dabei. Und wegen meiner Lunge, das habe ich scheinbar so verarbeitet, dass das bei mir wohl so ein spezieller Fall war. Kein Arzt wollte mich operieren. Ich habe immer wieder Ärzte gehört um mich rum, die gesagt haben, da rühre ich keinen Finger. Wenn ich da irgendwas probiere, den zu operieren oder so, dann nippelt der mir jetzt da ab oder was und dann bin ich hier nach Schuld. Ihr habt es jetzt irgendwie geschafft, dass der nur lebt, aber wenn ich da jetzt anfange, den zu operieren, das packt er nicht. Und die haben alle abgelehnt und dann hat sich der Fall halt rumgesprochen, dass das eigentlich gar nicht mehr sein dürfte, dass dieser Mensch noch lebt. Und wir müssen aber irgendwas machen, weil sonst kommt er nicht mehr auf die Füße und kann nicht mehr, sonst müssen wir irgendwann abschalten, blöd gesagt. Dann haben die das ausgeschrieben, irgendwie in weltweite Internetforen für Ärzte und so weiter, so dass dann aus der ganzen Welt eigentlich Spezialisten eingeflogen sind. Und da war alles da irgendwie, sämtliche Nationalitäten, die besten Ärzte der ganzen Welt so ungefähr, weil dieser Fall so besonders war. So habe ich mir das...
Hast du dir das irgendwie zurechtgelegt, so hast du es wahrgenommen,
genau, erlebt? So, ja, so habe ich es tatsächlich erlebt. Die sind der Reihe nach zu mir gekommen und haben gesagt, na, den operiere ich nicht. Alle der Reihe nach und sind immer weggegangen, den fasse ich nicht an, den operiere ich nicht. Und also das ist immer weitergegangen. Bis dann irgendwann ein Arzt gekommen ist, ja, der hat dann gesagt, ja, er hätte da schon eine Möglichkeit, weil sein Geist ist ja noch da und sein Kopf funktioniert ja noch, aber alles andere können wir vergessen. Ja, ich glaube, das war so das, dass ich halt das große Glück gehabt habe, dass mein Kopf tatsächlich eigentlich unversehrt blieb ist. Also da ist mir eigentlich im Kopfbereich Gott sei Dank nichts passiert. Das war alles nur im Appenhals abwärts, was halt eigentlich kaputt war bei mir. Und dann haben die einen künstlichen neuen Torso gebaut, wo es dann gesagt haben, ja, wir können eigentlich alles ab dem Hals abwärts von dem Menschen vergessen und jetzt probieren wir halt den Kopf wirklich auf diesen anderen Torso drauf zu setzen. Und wir wissen nicht, ob das klappen wird oder nicht. Wir müssen den Kopf da mal, dass das Gehirn permanent mit Sauerstoff auch versorgt werden kann, muss man den Kopf tatsächlich abtrennen und zwischenlagern auf so eine Art künstlichen Lungen.
Das ist Science Fiction, heißt das krass. Ja.
Und wir müssen dir den halt auf diesen Torso draufsetzen. Da haben wir jetzt ein neues Lungensystem entwickelt. Das waren eigentlich nur so Plastikröhren, die da drinnen waren, so große Plastikschläuche. Das war so meine Lunge, die in diesem künstlichen Torso da drinnen war. Und so wie sie meinen Kopf da draufsetzen, da muss ich einfach atmen und Luft holen und so viel wie geht schnaufen und Übungen machen und so weiter, haben sie mir halt eingeredet, dass die Lunge wieder wird. Und mit jedem Schnaufer da, mit jedem Atemzug, den ich dann mache, wachsen aus diesen künstlichen Schläuchen dann raus die Lungenbläschen. Und so kann ich quasi meine Lunge wieder reparieren, wenn mein Wille eigentlich stark genug ist, ja. Und dann haben sie mir halt den Kopf abgetrennt. Ich war dann kurz zwischengelagert auf zwei so Beatmungsmaschinen. Die habe ich links und rechts immer neben mir gesehen, wie die so auf und ab pumpen und mein Gehirn halt mit Sauerstoff versorgen. Und haben diesen Kopf dann genommen und auf diesen künstlichen Torso dann draufgesetzt. Und ja, das war so eine Operation, die sie da gemacht haben von vielen, vielen, vielen.
Welchen Moment in diesem Zustand, sag ich jetzt mal, würdest du so als so einen elementaren bezeichnen für dich auch? Gab es sowas, so einen, wo du so über den Berg, mental über den Berg gekommen bist oder so? Oder so diese Auseinandersetzung mit, ich will wieder zurück?
Das weiß ich tatsächlich nicht mehr ganz genau, an welcher Stelle das passiert ist in diesen 16 Tagen, aber es war tatsächlich irgendwann so weit, da habe ich, also sie haben mich tatsächlich einmal auch operiert in der Zeit, wo ich im künstlichen Koma war. Sie haben mir den Arm, die beiden Platten reingemacht, also die Trümmerfraktur da eben verschraubt und versorgt. Und sie haben dann irgendwann eine neue Technik ausprobiert von dem Chefarzt, der mich damals behandelt hat. Der hat scheinbar auch einen super Job gemacht, weil sonst wäre ich heute nicht da und hätte auch nicht so schnell wieder laufen können, wie ich es dann Gott sei Dank wieder konnte. Die haben mir da so eine Beckenschraube verpasst quasi, um diese Trümmerfraktur vom Becken halt zu stabilisieren, dass ich schneller wieder belasten kann. Und das haben sie tatsächlich auch noch nicht so oft gemacht gehabt. Und es gab da irgendwann in dieser Zeit, das war wahrscheinlich bei so einer Operation, dem Moment, wo ich so scheinbar 40 Grad Fieber hatte und zusätzlich zu dieser Lungenquetschung dann auch noch Lungenentzündung bekommen habe. Und das war dann so, das hat mir dann meine Mama später erzählt, das war da so der Zeitpunkt, wo meine Eltern so aufs Schlimmste eigentlich auch vorbereitet worden sind. Also wo ihnen dann gesagt wurde, ja, jetzt wissen wir da nicht genau, wie das ausgeht. Und da war dann diese Operation entweder davor oder danach, ich weiß es nicht mehr genau. Also das kann ich nicht wiedergeben, wann da was genau passiert ist. Und ob ich da jetzt schon diese Kopftransplantation hatte, wie ich es gerade beschrieben habe oder so, das weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht mehr genau, aber es war da ein sehr kritischer Moment. Und das hat sich bei mir in meiner Welt hat sich das irgendwie so zusammengereimt, dass meine Mama, die war sowieso immer da. Das habe ich immer gehört, weil irgendwer immer mit Stöckelschuhen auf und abgelaufen ist auf der Station. Und immer wenn ich die Schuhe gehört habe, habe ich gewusst, okay, da ist alles gut, da ist meine Mama da, die passt auf. Und da war es dann letzten Endes so, dass mir immer schlechter gegangen ist. Ich habe das auch gemerkt, also habe da richtig mit mir selber auch irgendwo gekämpft und habe draußen immer wieder diese Stimmen gehört, ja, wie machen wir es jetzt und ja, kann er das noch überleben oder schafft er das vielleicht nicht mehr oder wie auch immer. Und wir sehen da irgendwie auch keine große Möglichkeit und es könnte jetzt auch passieren, dass es nicht mehr gut ausgeht, wir wissen es nicht. Wahrscheinlich war es wirklich mit diesen Ärzten auch, die dann so da rein auch gekommen sind quasi. Und dass die dann irgendwann gesagt haben, ja, na, also zu meiner Mama eben, ja, na, das Beste wäre wahrscheinlich wirklich, wir schalten jetzt ab und machen die Maschinen halt aus einfach. Also den Moment, den hat es auf alle Fälle gegeben. Und das war dann tatsächlich so, ich wusste, meine Mama, die wird das wahrscheinlich nie sagen. Aber in dem Moment hat es dann gesagt, ja, okay, dann macht's aus. Also so war das für mich quasi. Mhm. Und dann haben es halt tatsächlich alles abgeschalten. Das habe ich dann noch gesehen und gehört, wie sie jetzt da die Maschinen runterfahren. weil ich halt nicht mehr geworden bin quasi und das nur noch eine Qual war für mich. Und meine Mutter dann halt auch gesagt hat, ja, das ist jetzt so das Beste für ihn, wenn man es einfach gut sein lässt.
Das ist alles wieder in deinem Kopf passiert.
Mhm. Ja, es war nie real so. Ich wüsste auch, dass wahrscheinlich also nie so gewesen wäre. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und dann ging eigentlich bei mir so der richtige Kampf los. Ja, ich wollte halt nicht verrecken. Und habe richtig gekämpft dann, habe geschrien, lasst mich in Ruhe, habe mir alle Schläuche rausgerissen. Das habe ich auch wirklich gemacht. Ich habe mir alle Schläuche, den Beatmungsschlauch, der da in den Hals reingeht, wollte ich mir rausziehen. Ich hatte auch einen Katheter, den wollte ich mir rausziehen, hatte in der Lunge an der Seite drin Schläuche stecken, die wollte ich mir alle rausziehen, rausreißen und so weiter. Warm ist mir geworden, da habe ich später sogar noch meiner Mama erzählt, ja, ich bin ja gestern aufgestanden und habe mir das Fenster aufgemacht, weil mir so warm war, obwohl ich halt fixiert worden bin, wirklich bei mir im Bett. Aber ich habe mich aus dieser Fixierung rausgelöst, habe diese Fesseln, die man eigentlich nicht durchtrennen kann, halt von mir weggerissen und habe mich befreit und habe mir das Fenster aufgemacht, weil mir zu warm war und wollte einfach nur noch weg von dort. Dann sind die Ärzte gekommen und haben gesagt, na, was ist denn da jetzt los und der darf ja gar nicht mehr leben und so, und wir haben ja gesagt, wir schalten jetzt ab und so. Und dann hat es irgendwie geheißen, ja okay, wir müssen jetzt da irgendwie einschreiten, wir können den nicht am Leben halten, wir bringen ihn jetzt um, wir geben ihm jetzt die Giftspritze. Und dann sind sie halt tatsächlich mit einer Spritze gekommen. Ich weiß nicht, ob in echt oder nicht, aber die hat ziemlich fies ausgeschaut. Und die haben es mir dann einen großen Zeh reingesteckt und die komplette Ladung von der Giftspritze in meinen großen Zeh reindruckt. Und ich wollte immer noch nicht verrecken, blöd gesagt. Also es war wirklich absoluter Kampf. Ich habe eigentlich, glaube in meinem ganzen Leben nie so gekämpft wie da. Und dann haben sie gesehen, ja, der überlebt jetzt da diese Giftspritze. Dann sind sie mit der zweiten Spritze gekommen. Und ich wollte immer noch nicht aufgeben. Und so ist das eigentlich dann immer weitergegangen, bis irgendwann die Ärzte das aufgeben haben und gesagt haben, wir wissen nicht, was los ist mit dem, der hat schon längst nicht mehr da sein, aber er ist nach wie vor noch da. Und habe ich so nach rechts draußen geschaut und da ist irgendwie der Chefarzt von der Intensivstation so lässig in seinem Stuhl drin geguckt, hat eine Zigarren geraucht und der hat so Pistolen gehabt, wo man tatsächlich Giftspritzen nachladen konnte. Und der hat aus seinem Büro so übers Fenster immer ganz locker, lässig so auf mich gezielt und immer wieder abdruckt und so seine Giftpfeile quasi auf mich geschossen. Und ein paar sind stecken geblieben, irgendwo im Hals drin, irgendwo im Körper drin bei mir. Und da habe ich halt total gekämpft, so lange, bis ich einfach irgendwann einen Stinkefinger gezockt habe und habe einfach auch geschrien, fick dich, ich will leben, habe ich so laut wie ich konnte einfach aus mir rausgeschrien. Ja.
Als du so in dir drin genau das erlebt hast, hat das dein Außen mitgekriegt? Haben das deine Eltern und so, haben die das
irgendwie? Also ich habe mir die Schläuche auf alle Fälle auch in echt rausziehen wollen, bin dann auch fixiert worden. Und konnte mich aber natürlich nicht befreien. Aber das ist das, was ich so krass finde, was wirklich diese Drogen eigentlich mit einem machen. Ja, man kann dann auf einmal Dinge, die man eigentlich gar nicht macht. Oder also, das ist Wahnsinn, was da im Bewusstsein eigentlich los sein muss, dass ich vor meinem inneren Auge sehe, wie ich mich aus den Fesseln befreie und das in echt aber eigentlich gar nicht kann. Also in echt ja weiter gefesselt bin. Aber ich sehe mich aufstehen aus dem Bett raus, obwohl ich einen fünffachen Beckenbruch oder was auch immer habe und gar nicht mehr stehen könnte. Ich würde einfach umfallen. Allein durch die 16 Tage, wo ich da ja gelegen bin, da baut sich ja die Muskulatur wirklich so hart ab. Ich musste über, insgesamt war ich glaube ich über 70 Tage in Behandlung dann noch, bis ich einigermaßen wieder so auf die Füße war.
Aber jetzt nochmal, also das ist ja eine sehr, sehr stark metaphorische Geschichte. Gell? Also wenn du irgendwie so dieses Ringen um das Leben, um zu überleben, so dieses Außen, das sagt, du schaffst es eh nicht, wir schalten ab, dann total, gibst ja. du nicht auf, dann ist irgendwie, das ist ja eine ja, stark mentale Geschichte, diesen mhm. Körper auch über diesen Punkt drüber zu bringen, ja. letztlich. Ja. Weil, ich meine, was wäre passiert, wenn dein Kopf in den Momenten gesagt hätte, ja. passt schon, ja. morgen nicht mehr.
Ja. Dann wäre es wahrscheinlich wirklich vorbei ja. gewesen. Und ich kann mir auch vorstellen, ob jetzt mit diesem Drogentrip oder ohne, aber ich kann mir vorstellen, dass vielleicht ist es so, vielleicht auch nicht, aber vielleicht kommt jeder Mensch irgendwann an so einen ähnlichen Punkt, wo es darum geht, schafft man es noch oder schafft man es nicht mehr? Und wo es dann halt den einen Typ gibt, klar, manchmal hat man es nicht in der Hand. Ja, wenn ein Flugzeug abstürzt, dann stürzt ab und da überlebt eigentlich so gut wie nie jemand. Ja, also das sind natürlich andere Fälle, aber von so einer ähnlichen Situation, da glaube ich wirklich, gibt es eigentlich wahrscheinlich wirklich immer diesen Punkt, wo sich entscheidet, ob man es jetzt schafft oder ob man es nicht schafft. Und das ist dieser innere Überlebenskampf da, den ich da eigentlich auch geführt habe. Wahrscheinlich genau zu der Zeit, wo ich die über 40 Grad Fieber, die Lungenentzündung zu den ganzen anderen inneren Verletzungen damit dazu bekommen habe und wo es einfach dann wirklich darum geht, ob man da jetzt durchkommt oder nicht. Wo sich das entscheidet einfach. Ja. Und das glaube ich, also ich kann mir gut vorstellen, dass es den Punkt immer mal gibt. Ich wüsste auch nicht, ob ich es nochmal schaffen würde, ganz ehrlich. Also wenn ich nochmal in derselben Situation wäre, wüsste ich nicht, ob ich es nochmal könnte. Ja, ich habe damals einfach für mich beschlossen, ich mag nur Wasser leben.
Das Gute an solchen Situationen ist, dass man es ja vorher eigentlich nicht weiß. Ja.
Ja.
Also ich glaube, ja. man ist ja oft Situationen ausgeliefert im Leben, wo man ja die mehr von einem abverlangen, als man dachte, dass man kann. So. Mhm. Also, und das kann man, glaube ich, gar nicht so sagen. Also, auch wenn du sagst, du weißt nicht, ob es genauso wenig wie es ich wüsste. Ja, so. Ja. Oder wie man tatsächlich erst draufkommt, wenn man in so einer existenziell bedrohlichen Lage ist. Mhm. So oder so. Das war ja dann aber mit diesem, ja, mit dem Krankenhausaufenthalt ja nicht vorbei, sondern du bist ja, oder mit der Intensivstation, du bist ja dann verliefert auf Normalstation und dann muss man sich ja körperlich auch wieder, wenn man so jetzt über den Berg ist, auch wieder zurückkämpfen. Ja. So, wie war denn diese Zeit dann danach auch für dich?
Es gibt einen Moment, den versuche ich immer, weil wenn ich diese Geschichte anderen Menschen erzähle, die sagen mir immer, ja, mei, hast halt irgendwie drammt oder wegen die Drogen oder was auch immer. Also es wird einem oft nicht wirklich, abgenommen, dass man das jetzt wirklich erlebt hat. Und es gab einen Moment, da haben dann schon wieder mehr Menschen auch zu mir dürfen. War ganz lustig, aber auch ganz viel meinen Freunden, meiner Familie und so weiter dazu verdanken, die mich da einfach unterstützt haben und aufgebaut haben. Also das war Wahnsinn. Ich weiß noch genau, wie meine damalige Band, meine besten Spätzeln da meiner Mom dann Musik zusammengesucht haben. Rancid, NoFX, so die ganzen Punkbands und haben mir das dann über einen Discman damals nur, hat es kein Spotify gegeben oder sowas, haben mir da die CDs vorbeibracht und ich bin da in diesem Bett auf der Intensivstation oben noch gelegen und habe einfach, wie wenn ich wieder Gitarre gespielt hätte, so mitgespielt bei den Songs. Das war, das hat mir sehr geholfen. Und da gab es einmal so einen Moment, da ist dann meine Tante zu Besuch gekommen. Und das war auch total skurril eigentlich, weil ich habe ihr natürlich erzählt, wie der Unfall passiert ist. Ja, mit dem Roller mitgefahren, beim Thomas hinten drauf, mein Gesicht ist weg. Und dann stand da die Heidi drin und sagt so, ja, mein Reini, mein, sie ist so froh, dass mich wieder sieht und dass mich jetzt besuchen darf und so und dass da ist jetzt bei mir und schön, dass mir wieder gut geht und so weiter. Und ich habe ihr gesagt, ja, Heidi, aber das schön, dass du da bist und so, aber mir geht's halt einfach nicht gut. Ich habe ein Auge verloren, mein rechts Auge hängt mir irgendwie raus, nur noch am Sehnerv dran. Ich habe kein Gesicht mehr, ich habe keine Nasen mehr. Schau mich halt mal an, wie ich jetzt ausschaue und so. Ich bin total entstellt. Und dann hat die das gar nicht glauben können und hat halt gesagt irgendwie, ja, das, Reini, du schaust ganz normal aus, so wie früher. Haben die dir noch keinen Spiegel gebracht? Ja, was ist denn da los? Hast du dich noch nie im Spiegel gesehen jetzt? Ja, ich muss jetzt unbedingt einen Spiegel suchen. Und dann hat sie irgendwo auf der Intensiv noch, das war kurz bevor ich auf die normale Station dann runtergekommen bin, hat sie einen Spiegel dann auftrieben und bringt mir den dann, hält ihn mir vors Gesicht und ich habe wirklich normal ausgeschaut. Und ich schaue mich halt an in dem Spiegel zum ersten Mal seit 16 Tagen und fasse mich überall an im Gesicht. Bei den Backen, ich kann gar nicht glauben, dass das jetzt echt ist. Meine Nasen, dass die noch dran war, weil ich habe ja eigentlich gedacht, meine Nasen wäre weg und auch mein Auge wäre weg. Und dann war mein Kommentar zu ihr, ja, das haben sie aber wieder gut gebracht.
Also okay.
Das heißt, also ja, ich habe bis schon, zuletzt eine, wirklich geglaubt, dass ich
das so war, wie kein
Gesicht
das,
mehr gehabt genau. hätte. Ja.
Das sind ja, man merkt das ja auch jetzt, wenn du das erzählst, das ist einfach ein Moment, der sind jetzt stark berührend, ja, sind und also nach wie vor da auch noch schwingen, auch klar, vor allen Dingen auch die Menschen, die halt da waren auch und zu dir so gehalten haben.
Ja.
Du hast ja jetzt auch gerade nochmal von deiner Band gesprochen, also so Musik war ja und ist ja auch ein großer Teil deines Lebens nach wie vor. Das ist ja dann auch relativ schwierig gewesen nach diesem Unfall. Also das hat, glaube ich, irgendwie 2 Monate gedauert, bis du das erste Mal wieder Gitarre in die Hand genommen hast. Wie war denn das dann? Du wolltest ja eigentlich mit Musik auch dein Geld verdienen. Das war halt vorher so irgendwie
das war der so Plan. Der Plan eigentlich, dass ich irgendwann ja, eigentlich vom Gitarrespielen halt leben kann, mehr oder weniger in Bands spielen. Ob das dann beim Punkrock blieben wäre oder nicht, wahrscheinlich nicht, aber keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber so war es auf alle Fälle dann klar, ja, okay, das mit der Profimusikkarriere, das wird wahrscheinlich nichts mehr. Und halt, wenn mich die Leute jetzt spielen hören oder so, da und hinterher dann sagen, ja, merkt man irgendwie gar nicht, dass du einen Unfall gehabt hast, da sage ich halt dann einmal, ja, für Punkrock reicht's. Ich spiele halt sehr schlampig mittlerweile. Und ja, auch das war ein ziemlicher Kampf eigentlich über die gesamte Zeit hinweg eigentlich. Also ich bin auf die normale Station gekommen. Da war natürlich nichts, da waren andere Leute auch noch bei mir im Zimmer drin, da hätte ich gar nicht üben können, Hand im Gips, dreifacher Nervenschaden, konnte meinen Daumen nicht mehr in die Opposition stellen, also gegenüber zu meinen Fingern, das ist nicht mehr gegangen und bis heute habe ich nach wie vor Einschränkungen drin, also ich habe halt angefangen wieder mit Pippi Langstrumpf, Inspector Gadget, so diese ganzen einfacheren Melodien halt mal wieder nachzuspielen. Und das halt so nach und nach wieder auf der Gitarre dann auch auszuprobieren, zum Schauen. Dann haben wir irgendwann...
Ja, bist du da nicht an so einem Punkt? Also ich meine, du konntest ja vorher was.
Ja.
Also...
Bist total am Verzweifeln. Magst das Ding am liebsten nehmen oder dir die Hand am besten abpacken oder was auch immer. Also es ist wirklich so, dass dich nur noch aufregt, weil es haut halt nichts mehr so hin wie vorher. Muss man dann andere Lösungen auch finden und andere Griffe sich überlegen. Ich kann auch bis heute an Barré-Griff mit, der irgendwie jetzt Dur oder Moll sein soll, nur noch mit viel Mühe eigentlich wirklich sauber greifen. Ja, dass wirklich alle Seiten sauber durchklingen. Also das geht bis heute noch schwierig, weil es so eine krasse Kombination ist in der Hand, die man da ausführen muss. dass das halt einfach ja nicht mehr gescheit funktioniert. Und das ist das komplette erste Jahr eigentlich nach dem Unfall war es total schwierig. Und da hat es einen Moment auch gegeben, der mir auch sehr, sehr nah gegangen ist. Der beschreibt es auch so ein bisschen, wie scheiße das eigentlich laufen kann, weil ich ja auch so viele Folgeoperationen noch hatte. Wir haben im Becken dann die Schraube raus, die erste Platte bei der Elle oder Speiche, die verwechsel ich bis heute. Auf der einen Seite halt die erste Platte raus, dann irgendwann auf der anderen Seite die erste Platte raus. Und jedes Mal, wenn der Arm operiert wird, dann heißt das hinterher halt wieder eigentlich neu üben. Ja, also du musst halt, hast ja wieder Einschränkungen und wieder Verletzungen und wieder ist alles offen und wieder muss die Muskulatur sich bilden und das alles wieder zusammenwachsen und so weiter. Und dann musst.
Wie viele OPs hattest du denn so insgesamt? Warst du das?
Also in meinem ganzen Leben sind es 13. Ich führe Strichliste auf meinem Rücken hinten. Ich habe wenig Tätowierungen, aber das ist eine davon. Okay. Da fragen mich die Leute dann oft immer beim Festival oder beim Schwimmer oder wo immer, hey, was tätest denn du da? Sage ich immer, das sind alles meine Frauen. Spaß. Na.
Jetzt haben die unterbrochen.
Genau, und du musstest halt immer wieder von Anfang an, oder nicht ganz von Anfang an, aber halt eigentlich wieder neu lernen, immer wieder Pippi Langstrumpf als erstes, ja, immer wieder diese Melodien mit der Band wieder zusammenraufen, schauen, dass man probt und so weiter. Und ziemlich genau ein Jahr nach dem Unfall waren wir so weit, dass wir gesagt haben, ja, okay, offene Bühne, Turmcafé, das können wir probieren, ja, Wert schon langer dafür. Mal wieder ein Auftritt, ja. Haben viel geprobt im Vorfeld auch. Und circa acht Wochen davor bin ich operiert worden. Da haben sie mir die letzte Platte aus dem Arm rausgenommen. Hat ein paar Komplikationen gegeben. Eine Schraube ist drin geblieben, weil die so stark verwurzelt war, da drinnen so festgewachsen war, dass die nicht rausgebracht haben. Und genau, dann haben wir die Operation war soweit ausgeheilt. Ich habe meine Hand auch nicht mehr im Gips gehabt. Wir haben schon wieder ein paar Mal probt gehabt und dann eben diese offene Bühne da im Turmcafé. Samstag war das und wir haben uns nur gedacht, ja cool, hey, da brauchen wir jetzt unbedingt noch ein Banner. Wir brauchen unbedingt einen Banner, das sprayen wir schnell. Ich habe noch ein paar Sprühdosen in der Garage. Da sprühen wir schnell unser Name drauf. Und haben halt ein Banner zum Aufhängen einfach. Das schaut doch cool aus und so. Und da haben wir uns genau überlegt, ja, so und so. Und da habe ich noch eine riesen Tischplatte, so einfach so eine Pressspanplatten war das. Die können wir jetzt hernehmen und da sprühen wir unseren Namen drauf, auf ein Laken quasi, spannendes Laken da drauf und sprayen dann da halt unseren Namen. Und dann wollte ich halt so voller Euphorie schon hergehen und diese Platte da hochheben. Alor ist nicht gegangen, dann ist unser Sänger an die andere Seite hingegangen und wollten das halt vor die Garage zehren, dass wir da das alles aufbauen können. Und wie ich die Platten halt hochhebe, merke ich halte die gerade irgendwie schlecht und habe die schlecht in der Hand und stütze bei mir auf dem Knie die Platte ab, halt oben mit meiner linken, also mit der Unfallhand eigentlich weiter fest. Und in dem Moment, also gegenüber steht der Sänger, der hält auch dieselbe Platte eben fest, in dem Moment rutscht mir die runter vom Knie und ich nur durch das Festhalten von dieser Platte und durch dieses plötzliche Belasten am linken Arm spüre ich so einen saulauten Schnalzer da in meinem Arm drin. Peng, hat's einfach gemacht. Und dann habe ich halt so meinen Arm weggezogen, die Platten ist auf den Boden gefallen, kaputt, keine Ahnung, und ich habe nicht mehr gewusst, was ist jetzt mit meinem Arm los? Scheiße, was ist jetzt da passiert? Und ich muss jetzt sofort ins Krankenhaus. Ist da jetzt eine Sehne gerissen oder was ist passiert? Ich habe erstmal gar keinen Schmerz gespürt. Habe nur diesen lauten Knall. Der Dominik, der Sänger, der auf der anderen Seite gestanden ist, hat den gehört. Also jeder, der um uns rum gestanden ist, hat diesen Schnalzer da gehört. Und dann, ja, ich muss jetzt sofort ins Klinikum fahren, macht's hier mal da weiter, packt's alles zusammen, vielleicht sehen wir uns ja dann im Turmcafé, aber ich muss jetzt sofort in die Klinik, keine Ahnung, was mit meinem Arm jetzt da passiert ist. Und da habe ich mich so aufgeregt. ein Jahr eigentlich nur geprobt, geschaut, dass wir wieder so schnell wie möglich auf die Bühne können. Und dann kriege ich das Röntgenbild und dann war das halt eine Fraktur von meinem Arm. Konzert abgesagt. Da habe ich wirklich nur noch geheult. Also das war richtig, richtig schlimmer Moment eigentlich. Und das hieß halt dann wieder Folgeoperation aus dem Becken. Haben sie mir dann so vom Beckenkamm oben so ein Stück rausgeschnitten. Weil im Becken hat man die Knochen, die am stärksten durchblutet sind. Und es war halt so, dass durch diese krassen Verletzungen an der linken Hand der Knochen abgestorben ist in einem bestimmten Bereich. Der ist morsch geworden. Und dann haben sie halt gesagt, ja okay, wir müssen jetzt einen guten Knochen, einen ganzen Knochen wieder nehmen, das morsche Stück rausschneiden, den anderen Knochen einsetzen, wieder neu verplatten, was dann heißt, es muss ja auch wieder irgendwann raus. Und genau, dann haben sie mir da halt den Arm dann eigentlich wieder in Gips gepackt und ja, habe ich dann eine Operation gehabt. Das war dann in der Handchirurgie in München beim Dr. Lukas, der ist so ein Handspezialist gewesen da zu der Zeit. Gott sei Dank war es ein Schulwegeunfall damals, dass ich dann halt auch zu solchen Leuten halt gehen konnte und mir dann die Ärzte eigentlich auch irgendwo raussuchen konnte, die ich dann letzten Endes gebraucht habe für die Folge-OPs.
Wobei das tatsächlich ja, das ist ja schon immer wieder so ein, ja, Energien, was rein investieren und dann wieder Rückschläge erleiden. Unglaublich. Dann wieder aufstehen, wieder weiter. Unglaublich. Hast du in der Zeit einmal so mit dem Gedanken gespielt zu sagen, na, das mit der Musik war es jetzt einfach für mich oder hast du es eher nutzen können? Also ich kann mir vorstellen, wenn man sowas hat, wofür es sich auch lohnt, so zu kämpfen, weil es einem so wichtig ist.
Ja.
Also ich weiß nicht, wäre deine Hand halt so weit, wie sie ist, oder dein Arm, wenn du das nicht gemacht hättest? Gibt es da irgendwie...
Nein, auf keinen Fall. Also mir sagen Ergotherapeutinnen bis heute eigentlich, wenn ich in der Behandlung bin, ja okay, das ist, da ist der Ulnaris, da ist der Radialis, da ist dieser und jenes halt irgendwie geschädigt und so, und die sagen mir dann immer wieder, warum geht die eine Bewegung, normalerweise dürfte die eigentlich gar nicht funktionieren, wenn ich da die andere Bewegung nicht ausführen kann. Also es haben sich wirklich irgendwie so neue Verknüpfungen irgendwie gebildet, auf irgendeiner Art, mehr wahrscheinlich durchs Gitarrespielen, dass ich irgendwie meine Finger mehr bewegen kann, als ich es normal könnte, mit normaler Behandlung, ja. Das auf alle Fälle.
Du hast 2009 so ein persönliches Gutachten verfasst, in dem du so den Verlauf von deinen Verletzungen und die ganzen OPs und so die Auswirkungen auf deinen Alltag nochmal festgehalten hast. Und da beschreibst du auch diese, ja, auch viele dieser psychischen Belastungen, ähnlich wie du es jetzt mir auch erzählt hast, aber halt natürlich noch viele, viele mehr.
Ja.
Da ist ja jedes einzelne Kapitel, sage ich jetzt mal, das du da aufgeschrieben hast, wäre es ja wert, deinen eigenen Podcast drüber zu machen. Was mich da sehr berührt hat, war so eine Aussage, die du getroffen hast, dass du es ganz schlecht aushalten kannst, wenn Freunde über Dinge erzählen, die sie in der damaligen Zeit erlebt haben, als du nicht dabei sein konntest. Ja. Also wenn man sich das nochmal so vor Augen hält, du warst 18, ja, das war eigentlich so Sturm und Drang Zeit. Du warst ja eher auch in so einer wilderen Freundeskreis unterwegs, wo halt viel passiert ist, ja. Ja, wo nicht irgendwie man nur zu Hause rumgesessen ist, sondern wo halt wirklich auch viel Action und viel unterwegs, Konzerte und der Leitzei, Partys, ja. So.
Genau, ja.
Wie ist das heute für dich? Ist das gestohlene Zeit oder ist das was, wo du sagst, hast du da deinen Frieden damit machen können?
Jetzt? Ja, ich glaube schon. Also damals war es sehr, sehr schwierig, weil die Zeit vergeht einfach so langsam. Also gerade auf dieser Normalstation, die Intensivstation in dem künstlichen Koma, das ist eigentlich so schlimm, wie es war, relativ schnell vergangen, diese 16 Tage. Aber alles, was da so danach gekommen ist, die Zeit, wo ich halt so im Krankenhaus war, das war so die Normalstation und auch die Reha-Zeit dann in der Simse-Klinik und so, da, keine Ahnung, da habe ich zum Teil die Sekunden einfach nur noch zugeschaut, ja, wie die jetzt so an mir vorbeigehen eigentlich. Und es hat einfach alles so unglaublich lang gedauert. Klar, nimmt man sich ein Buch und liest was. Klar, spielt man Gitarre und übt irgendwie auf dem Zimmer. In der Simse-Klinik ist das dann gegangen. Aber gerade diese Normalstation, also die hat mich fertig gemacht auf dem Klinikum in Rosenheim. Das war einfach echt der Horror. Wusste wirklich, ich konnte ja nicht gehen. Also ich konnte auch nicht mal irgendwie aufs Heißel gehen. Du liegst die ganze Zeit halt nur im Bett und schaust eigentlich Löcher in die Luft oder schaust halt mal ein bisschen Fernsehen. Und das mit dem Lesen ist auch so eine Sache gewesen. Ja, weil Seiten umblättern mit einer Hand geht halt auch relativ schwierig, wenn alles andere angeschwollen und dick ist und im Gips drin ist oder was auch immer. Also das sind schon, wird einem das schon sehr krass bewusst, wie sehr man eigentlich zwei Hände braucht. Duschen natürlich jetzt auch nicht unbedingt einfach gewesen. Da kommen dann Pfleger, Pflegerinnen und so weiter, denen ich auch unglaublich dankbar bin, die einen super Job machen. Aber es gibt halt auch die ein oder anderen, die da nicht so cool drauf waren. Also wo ich auch wirklich gemerkt habe, okay, die hätten besser vielleicht einen anderen Job machen sollen.
Ich meine, der eine Part ist ja so diese, ja, es sind so diese körperlichen Einschränkungen, mit denen du ja halt nur zum Teil irgendwie auch zu tun hast und auch das, was halt noch damit einhergeht an psychischen Belastungen oder auch an, ja, du auch gesagt hast, wenn du im Auto sitzt und es regnet stark, ja, also dass du quasi so Erinnerungen auch wieder zurückkommen. Diese ganzen Operationen und Therapien und alles, was du da so erlebt hast, haben ja aber noch einen Aspekt, der mir jetzt, bevor ich so diese persönlichen Aufzeichnungen von dir gelesen habe, gar nicht so bewusst waren, sondern dass es ja nicht nur darum geht, dass du Lebensqualität verloren hast, sondern auch, dass du Lebenszeit verloren hast.
Ja, ja.
Und du hast das so zusammengerechnet, also das ist ja eine richtige Tabelle geworden, wo du das ausgerechnet hast, ja. Was dich dieser Unfall und das, was danach kam, an Lebenszeit gekostet hat. Magst du das mal so ein bisschen erklären, nach welcher Formel du dir das angeschaut hast und so und was da dabei rausgekommen ist?
Meine Formel eigentlich nichts Besonderes. Ich habe es halt einfach zusammensummiert. Ja, es waren halt diese, ich glaube, 75 Tage oder was, erster stationärer Aufenthalt. Dann die erste Folgeoperation, wo sie mir die Beckenschraube rausgemacht haben mit Genesungsphase. Dann die erste Platte aus dem linken Arm raus mit Genesungsphase. Also es ist eigentlich nur aufsummiert. Dann die andere Platte aus dem Arm raus. Dann die Refraktur mit der Beckenspanentnahme dann und so weiter. Dann mussten sie mir einmal noch diesen Karpaltunnel im linken Arm, den mussten sie mir spalten. Das war eine relativ große, aufwendige Geschichte, auch wo ich auch wieder lange Genesungsphase hatte. Und irgendwann, das ist wahrscheinlich passiert, vermute ich mal, während dieser Zeit, wo ich so viel Speim habe müssen, dass meine Narbe am Bauch halt sich auseinanderzogen hat. Und dann hat sich da so eine Hernie, sagt man dazu, gebildet, wo es dann den Darm eigentlich durchdrückt. Und das ist halt sehr gefährlich, da kann es dann passieren, dass der Darm tatsächlich aus den Muskeln rausfällt, in den Hautraum reinfällt und dann stirbt man da dran letzten Endes. Also da hat es auch nochmal Handlungsbedarf gegeben, da habe ich auch bis heute jetzt so ein Kunststoffnetz drinnen, mit Genesungsphase dann natürlich und sämtliche Therapien, die ich auch zum Teil bis heute sogar noch habe. Also ich bin auch aktuell immer noch in Physio- und Ergotherapie, nicht mehr so viel und es bringt auch eigentlich nichts mehr. Also es ist die Genesungsphase an und für sich abgeschlossen. Es hat halt den Nutzen, dass es nicht mehr schlechter wird, wie es aktuell ist. Also es geht eigentlich wirklich nur noch den aktuellen Zustand halt zu erhalten, weil wenn ich halt gar nichts mehr machen würde, dann wird es wahrscheinlich kontinuierlich eher schlechter werden. Ja.
Und bei diesem Zusammenrechnen, auf wie viel bist du da gekommen?
ich glaube so zweieinviertel Jahre waren es insgesamt, was ich verloren habe.
So schlimm das ja alles war und auch ist, wenn dieser Unfall nicht passiert wäre, dann wärst du wahrscheinlich nicht mit deiner großen Liebe, deiner jetzigen Frau und der Mutter deiner Kinder zusammengekommen, oder?
Ja, das ist richtig. Und zwar der Unfall war, wo ich in die 12. Jahrgangsstufe gekommen bin, quasi Anfang 12. Jahrgangsstufe. Und in der 11. Klasse ist ja an der FOS so, dass man immer dieses Blockpraktikum hat. Jetzt während Corona wahrscheinlich nicht, aber früher war es so, du hattest immer Blockpraktikum. Das heißt, die Elftklässler, die fallen dir an der FOS nicht so wirklich auf, weil die sind mal 2 Wochen da und dann wieder 2 Wochen weg und so weiter. Mhm. Und sie war quasi gerade in der 11., wo ich in die 12. gekommen bin. Das heißt, das Jahr habe ich sie eigentlich nicht mitbekommen. Und ich habe dann das Schuljahr wiederholt. Aber mir ist dann halt ein Mädchen aufgefallen, wo wir immer wieder im Bus gefahren sind. Also eigentlich im Bus vom Bahnhof in Rosenheim. Ich bin mit dem Zug quasi immer von Raubling nach Rosenheim reingefahren und dann mit dem Bus eben zur Voss weiter. Und da ist sie eben eigentlich auch im Bus mitgefahren immer. Und da war sie eben auch gerade in der 12. dann. Ja, also durch das wiederholende Schuljahr von mir waren wir halt dann in derselben Jahrgangsstufe und haben uns eigentlich jeden Tag im Bus dann eigentlich gesehen und sind uns halt so aufgefallen, haben uns immer nette Blicke zugeworfen, so ungefähr. Sie war eine Mettlerin, damals als Punker, das war dann eh immer so ein bisschen was Verbotenes. Ja, da war immer so eine gewisse Rivalität dazwischen, die da so mitschwingt.
Damals war das nur so.
So, ja. Heute hat sich das ein bisschen verändert, da ist das alles Gott sei Dank auch viel entspannter geworden. Aber es war auch immer lustig, wenn wir an die Mettlertische im Irish Pub damals irgendwie Flyer für Punkkonzerte gelegt haben oder so. Die haben uns immer mit dem Arsch nicht angeschaut. So. Und genau, aber das war bei ihr eigentlich überhaupt nicht so. Also wir haben uns die ganze Zeit eigentlich fast über ein Schuljahr hinweg immer nur angeschaut. Und ich habe es einfach nie den Arsch in der Hose gehabt, dass ich jetzt sage, ja okay, die spreche ich jetzt an oder die nehme ich mir jetzt mit oder wie auch immer, sondern die Initiative hat dann letzten Endes tatsächlich sie ergriffen. Am allerletzten Schultag war das, waren wir gerade fertig, so mit der 12. Und das war dann tatsächlich auch wieder im Turmcafé in Rosenheim, wo wir direkt nach dem letzten Schultag dann mit die Spätzle hin sind und halt irgendwie ja, Bier und alles, was hergeht, ja, Party, im Partymodus halt aktiviert haben, so ungefähr. Und sie hat das scheinbar auch irgendwie ausgecheckt, so ein bisschen, wo wir halt so hingehen hinterher. Und
das sind Frauen einfach schlau.
Ja, unglaublich. Und zufällig habe ich sie halt dann da auch wieder im Turmcafé gesehen.
Zufällig.
Und irgendwann mal hat sie es dann einfach in die Hand genommen, mich in die Hand genommen. Also sie ist dann einfach aufgestanden, hat mich an der Hand rausgezogen und dann sind wir rausgelaufen und haben einfach nur geknutscht. Ja. Ewig lang.
Von dem her ist es natürlich, also so blöd das auch immer ist, gell, wenn man so rückwirkend schaut, manche Sachen haben trotz aller Dramatik dann irgendwo auch was so...
Das ist Schicksal, also das... Wäre sonst passiert, ohne den Unfall, wäre das ganz klar
nicht passiert.
Ja. Da hätte ich wahrscheinlich die 12. fertig gemacht und dann wäre ich wahrscheinlich weg gewesen, ja, weil sie war ja dann, wäre ja in der 11. dann gewesen und die kriegst dann da eigentlich kaum mit. Ja. Und ja, da wären wir dann ziemlich sicher getrennte Wege gegangen.
Und jetzt seid ihr schon viele Jahre zusammen, habt 2 wundervolle Kinder miteinander.
Genau, jetzt sind wir seit 2006 zusammen und haben jetzt 2 Söhne, ein Leonardo und ein Raphael, sind unsere Hero Turtles.
Sehr schön. Du, Reini, ich habe so eine Schnellfragerunde für dich.
Unbedingt.
Was darf denn in deinem Kühlschrank niemals fehlen?
Bier? Na und Hummus, Curry und Nussbutter, das kommt immer aufs Brot bei uns.
Okay. Meer oder Berge?
Meer.
In welcher Situation in deinem Leben hast du so richtig Glück gehabt?
Haben wir, glaube ich, gerade schon drüber geredet. Und ich könnte noch etliche aufzählen.
Gib mal noch einen.
Zum Beispiel, dass ich mein Rechtsauge noch habe.
Sehr schön. Worauf könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
Meine Frau, meine Kinder und Musik.
Und welches gefährliche Tier hättest du gern als Haustier, wenn es so groß wie ein Kaninchen wäre?
Nochmal bitte.
Also, du kannst jetzt ein gefährliches Tier aussuchen, dein lieblingsgefährliches Tier, und das schrumpft mal auf die Größe von einem Kaninchen. Okay, was hättest du denn dann als Haustier?
Ein Tiger oder ein Hai?
Sehr schön. Wenn du deine ganzen Erfahrungen so rückblickend bündelst, bei welcher Erkenntnis kommst du denn für dich so?
Man muss eigentlich die Zeit nutzen, was man hat, jeden Tag leben. Ja, das ist eigentlich so das Allerwichtigste. Schauen, dass man wirklich was findet, wo man in irgendeiner Form erfüllt. Also mich fragen oft die Leute, ja, Reini, wie kannst du irgendwie so viel arbeiten? Und du arbeitest da schon ganz schön viel, also mehr da, als du wahrscheinlich müsstest. Wahrscheinlich stimmt das auch irgendwo ein bisschen. Das könnte ich nicht, wenn es mir keinen Spaß machen würde. Ja, also wenn ich einen Job hätte, der mich einfach nicht so erfüllen würde, dann würde ich wirklich schauen, okay, das machst du jetzt wirklich nur zum Geld verdienen, dass du um die Runden kommst und dass du abgesichert bist und dass dann aber dafür so viel Freizeit wie möglich hast und so viel Zeit hast, die du halt nutzen kannst, wie du willst. Bei mir war dann wirklich irgendwann das Ziel, eigentlich auch gerade nach dem Unfall und nach all dem, was passiert ist, okay, ich mag eigentlich, ja, keine Minute mehr verschwenden, ist jetzt blöd gesagt, aber ich mag eigentlich auch meine Arbeitszeit irgendwo für mich persönlich zumindest halbwegs als sinnvoll benutzen. Ja, natürlich gibt es da auch immer wieder Arbeitsschritte, die auch keinen Spaß machen, langweilig sind oder halt einfach dazukehren, ja, wie in jeder anderen Arbeit auch, aber es ist trotzdem so, dass ich immer irgendwo einen Sinn dann dahinter sehe, ja. Das gilt für meine Familie natürlich ganz genauso. Ja, dass man die Zeit, die man miteinander hat, einfach möglichst gut genießt oder lebt, ja, wie man will.
Lieber Reini, danke. Danke für deine Offenheit und danke für dein Vertrauen. Und wir haben schon auch viel gelacht, obwohl das Thema sehr, sehr ernsthaft ist und man schon auch nach wie vor weiß, dass so ein Erlebnis an natürlich nachhaltig prägt und einfach man das sein Leben lang mit sich rumträgt. Ja. Und ich freue mich auf alle Fälle auf viele weitere Podcasts in deinem wunderschönen Studio.
Unbedingt.
Dann wieder mit dir hinter Mischpult, wieder in der gewohnten Rolle.
Ja.
Und danke nochmal.
Danke, Lola. Und ja, das ist mir auch wichtig. Also man darf nie sein Lachen verlieren. Ja.
Präsentiert von Ihren Prechtl-Frischemärkten in Raubling, Brandenburg, Bad Feilenbach und Bad Aibling.